ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Plötzlich, unerwartet und überraschend steht die Weihnachtszeit wieder vor der Tür. Es ist Zeit für eine Weihnachtsfolge unseres Podcastes VGSD Story. Seid alle ganz, ganz herzlich willkommen. Wie in den letzten Jahren nehmen wir in unserer Weihnachtsfolge immer jemanden aus dem VGSD zu uns in den Talk. Und diesmal begrüße ich, und ich freue mich sehr darüber, Jörn Freinig. Hallo Jörn.
Ja, hallo, lieber Lars. Und hallo an alle anderen. Ich grüße euch.
Jörn ist unser politischer Leiter im VGSD. Jetzt ein bisschen über ein Jahr, wenn ich nicht falsch liege.
Richtig.
Und ich will mich mit Jörn ein bisschen über ihn unterhalten, seinen Werdegang, was er so getrieben hat die letzten Jahre, bevor er zu uns gekommen ist. Natürlich auch, was seine Aufgaben bei uns im VGSD sind. Und auch möchte ich mit ihm gerne ein bisschen über die Zukunft sprechen. Das heißt also, wo geht die Reise hin? Wir haben alle durchwachsene Monate hinter uns. Die Koalition ist geplatzt, Neuwahlen stehen an und verschiedene Landtagswahlen waren. Und das soll uns aber nicht abhalten, für Selbstständige zu kämpfen. Und da gibt es genug zu tun und auch darüber möchte ich mit Jörn sprechen. Jörn, bist du bereit?
Ich bin bereit und ein bisschen aufgeregt.
Das brauchst du nicht. Und ein bisschen Lampenfieber schadet überhaupt nicht. Also lass uns mal einsteigen. Du bist Jörn Freinig, bist seit über einem Jahr beim VGSD als politischer Leiter für die politische Arbeit. Und ich würde natürlich erstmal ein bisschen weiter vorne anfangen. Erzähl mir mal ein bisschen was über deinen Werdegang. Wo kommst du überhaupt her? Du bist auch jetzt gerade in Berlin. Du hast eine kleine Wohnung in Berlin. Wir sehen uns per Video. Aber wichtig wäre mal für mich, wo kommst du eigentlich her? In welcher Ecke bist du groß geworden? Wie hat deine berufliche Laufbahn überhaupt angefangen? Vielleicht magst du da ein paar Worte zu erzählen.
Ja, klar. Ich versuche dir einen kurzen Abriss zu geben. Ich bin in Bornheim bei Bonn geboren und aufgewachsen. Das ist eine 50.000 Einwohnerstadt, die bekannt ist für Spargel und ihren Obstanbau. Früher hat da wohl mal Helmut Kohl sehr gerne Spargel gegessen. Vielleicht bin ich deshalb schon politisch geprägt worden. Ich kann es nicht genau noch zurückverfolgen. Ich bin 82 geboren, bin also jetzt 42. Und ehrlicherweise, um vielleicht jetzt schon ein Geheimnis anzuvertrauen, Lars, ich bin noch nie so richtig aus Bornheim rausgekommen. Also ich habe mal ein Jahr lang in München gelebt, um mal ein Praktikum zu machen. Aber im Großen und Ganzen war ich schon immer dort verortet und lebe nun mittlerweile mit meiner Familie da, Frau, drei Kinder in einem Stadtteil direkt am Rhein und ich selbst bin aber eigentlich mal, da gibt es auch so verschiedene Vorgebirgshänge, so nennt man das, also so eine Anhöhe, da bin ich im Grunde genommen irgendwann mal groß geworden. Also mein Umfeld ist immer noch da, meine Mutter, meine Brüder, ich habe zwei Brüder, sind mit ihren Familien jeweils in der Nähe, ich habe da einen guten Freundeskreis, ich engagiere mich in der Freiwilligen Feuerwehr und in verschiedenen anderen Vereinen und genieße das Leben dort vor Ort. Ich finde es da wirklich sehr schön und finde es aber auch wiederum sehr schön, dann doch auch unterwegs zu sein, nach Berlin zu kommen und hier politisch arbeiten zu können.
Du bist da zur Schule gegangen und dann hast du irgendwie angefangen zu studieren oder einen Beruf ergriffen. Wie ging das los?
Also ich habe ein Abitur an einem Wirtschaftsgymnasium gemacht. Das fand ich damals sehr spannend, weil es schon mit BWL und VWL eine klare wirtschaftliche Prägung gab. Und ich bin danach aber, habe was ganz anderes gemacht als Politik. Ich bin erstmal zum Fernsehen gegangen. Ich habe in der Richtung versucht, mal Karriere zu starten. Und das ist darin geendet, dass ich sogar auch eine Ausbildung als Mediengestalter Bild und Ton gemacht habe, eine technische Ausbildung. Und ich habe das damals bei einem Ü-Wagen-Dienstleister aus Köln gemacht, der Wiege Media AG. Das ist ein Unternehmen, die zum Beispiel damals erste und zweite Bundesligaspiele produziert haben, die ganz viel Rennsport gemacht haben und verschiedene Shows produziert haben. Das heißt, man muss sich vorstellen, da fährt ein Ü-Wagen hin. Und dazu gibt es eine technische Crew, die dann die Kameras aufbaut oder auch die Tontechnik. und die während diesen Veranstaltungen die einzelnen Geräte auch steuert. Ich habe ganz viel Kameras ausgesteuert, gepollert, wie man sagt. Und also da geht es darum, dass man die Blende auf und zu zieht und verschiedene andere Einstellungen vornimmt. Und das habe ich jahrelang gemacht. Außerdem habe ich auch als Cutter gearbeitet und war zum Schluss der Zeit, die ich in der Medienbranche gearbeitet habe, für ein Schnittmobil zuständig bei diesem Unternehmen.
Aber du bist nicht geblieben und man kennt dich jetzt nicht als Fernsehstar, noch nicht.
Nee, ganz genau. Also wenn, dann wäre es ja auch was hinter der Kamera geworden und nicht vor der Kamera. Es war aber so, dass die ganze Branche damals sehr stark gelitten hat. Manche Kolleginnen und Kollegen aus dem Unternehmen sich selbstständig gemacht haben und ich da das erste Mal darüber nachgedacht habe, ob ich mich nicht selbstständig machen soll. Allerdings gab es damals die Möglichkeit für mich, dass ich in die Politik einsteige. Ich war damals schon sehr lange in der Kommunalpolitik tätig und ich bin gefragt worden, ob ich mir das vorstellen könnte, als Wahlkreismitarbeiter für verschiedene Bundestagsabgeordnete aus dem Bereich Köln und Bonn tätig zu werden. Und das habe ich bis 2013 dann sehr intensiv gemacht.
Das heißt, das war aber ein angestellter Job oder warst du das ehrenamtlich oder nebenberuflich gemacht?
Nein, ich habe also wirklich die Branche komplett gewechselt und in dem Sinne auch den Job gewechselt und bin also ganz in die Politik eingestiegen. Also das, was ich vorher hobbymäßig ehrenamtlich nebenher gemacht habe, habe ich dann in anderer Form zu meinem Beruf gemacht.
Wie bildet man sich dann weiter, wenn man jetzt so viele verschiedene Gremien, Abgeordnete arbeitet? Gibt es da dann nochmal eine Ausbildung? Ist das Learning by Doing? Gibt es berufsbegleitende Qualifikationen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe in den letzten Jahren, also ich habe von 2012 bis 2013 auch ein Studium begonnen der Politik- und Verwaltungswissenschaften und habe darüber sehr viel auch mir an Wissen angeeignet. Andererseits kannte ich auch schon ein Stück weit den Betrieb über viele Kolleginnen und Kollegen. Also es ist auch ein Stück weit Learning by Doing, was man da so an Wissen aufnimmt.
Da warst du sozusagen dicht an der Politik dran. Und wie ging es denn dann weiter?
Ja, also ich mache da keinen Hehl draus. Kann ja auch jeder in dem Sinne leicht herausfinden. Ich habe damals für die FDP mich relativ stark dafür eingesetzt und mit Abgeordneten der FDP zusammengearbeitet. Unter anderem habe ich damals für Christian Lindner gearbeitet, für Werner Heuer und auch für Guido Westerwelle. Und ich habe also nebenher das Studium gemacht und das ging bis 2013. Und ja, da kam natürlich der große Knall, da ist die FDP aus dem Deutschen Bundestag rausgeflogen. Und das bedeutete, also von jetzt auf gleich gibt es keine Abgeordneten mehr, keine Fraktion und in dem Sinne auch keinen Job. Und für mich war klar, okay, ich muss mich umorientieren und muss mir eine neue Möglichkeit, eine neue Zukunft suchen. Und das habe ich in dem Jahr getan.
Was hast du dann gemacht?
Ich hatte schon ein paar Monate vor der Bundestagswahl mir schon überlegt, dass ich auch gerne nochmal was anderes machen würde. Dieser Gedanke, sich selbstständig zu machen, der ist trotzdem weiter über die Jahre in mir gewachsen. Und mein Ziel war es, mich als Trainer in der Personalentwicklung selbstständig zu machen. Eigentlich ein Thema, auf das man vielleicht gar nicht so direkt kommt. Bei mir liegt es deshalb nahe, weil mein Bruder sehr stark in diesem Bereich unterwegs ist und ich das im Grunde genommen von ihm immer wieder erzählt bekommen habe und dargestellt bekommen habe, ich da auch mal das eine oder andere Praktikum in Anführungszeichen machen konnte, um mal in diesen Job hineinzuschnuppern und dann gesagt habe, das finde ich sehr spannend, in der Richtung würde ich mich gerne weiterbilden. Das musste da auch gemacht werden. Also ich habe dann noch bei der Industrie- und Handelskammer dazu auch einen Zertifikatslehrgang gemacht über mehrere Monate und war danach dann Trainer und habe relativ viel in Sachen Moderationstraining gemacht und andererseits auch in Richtung Organisation und Personalentwicklung.
Wie viele Jahre hast du das dann gemacht?
Das habe ich bis 2017 gemacht und ich würde es wahrscheinlich auch heute noch machen. Es hat mir viel Spaß und Freude gemacht und sobald man, das habe ich damals festgestellt, so eine gewisse Schwelle erreicht hat und überschritten hat, was Kunden angeht und auch was Einkünfte angeht, hat man plötzlich noch mehr Spaß an der ganzen Tätigkeit und kann etwas entspannter in den Job unterwegs sein. Und das war bei mir damals schon der Fall. Und ich bin aber 2017 in den Landtag von Nordrhein-Westfalen als Abgeordneter gewählt worden. Und das hat da meine Selbstständigkeit leider durchbrochen. Und ich durfte dann als Abgeordneter vor allen Dingen im Wirtschaftsausschuss in Nordrhein-Westfalen mitarbeiten und mich einbringen. Damals ja in einer relativ schwierigen Koalition, wobei sie im Gegensatz zur Ampelkoalition vielleicht auch eher eine einfache Koalition war. Aber wir hatten nur eine Stimme Mehrheit. Das war die Schwierigkeit dabei. Es gab also keine Möglichkeit, dass man irgendwie davon abwicht, dass irgendein Abgeordneter mal gesagt hat, er möchte jetzt doch nochmal einen anderen Weg einschlagen, sondern es war klar, diese 100 Abgeordneten, die mussten auch wirklich zusammenhalten, damit jedes Gesetz, was in Nordrhein-Westfalen beschlossen wurde, durchkommt. Und das habe ich 5 Jahre lang gemacht. Und in 5 Jahren ist es dann natürlich nicht so einfach, danach dann wieder zu seinen alten Kunden zurückzukehren und zu sagen, so prima, ich bin wieder da. Zumal ich auch noch mehr Spaß an der politischen Arbeit bekommen habe und daher auch gesagt habe, ich möchte eigentlich unbedingt in diesem Politikbetrieb bleiben und politisch weiterarbeiten und habe mich dann in die Verbändewelt orientiert.
Komme ich gleich dazu. Lass mich mal bitte noch einen Schritt zurückgehen, was mich persönlich interessiert. In der Zeit, wo du selbstständig warst, warst du weiter politisch aktiv, dann eben ehrenamtlich. Wie passiert es, dass man dann plötzlich Landtagsabgeordneter wird? Hast du dich da beworben? Kommt da jemand und sagt, hey Jörn, wir können dich mal brauchen, bewirb dich mal. Wie läuft denn sowas ab?
Das war eine Mischung aus beidem, Lars. Weil das war so, dass ich eigentlich gedacht habe, du musst ja sehen, damals waren wir nicht im Bundestag vertreten. Die ganze Partei lag eigentlich am Boden. Es war jetzt nicht so, als hätte man sagen können, prima, das ist eine ganz tolle, erfolgreiche Geschichte, die ich da jetzt starte, sondern es sind nur noch Überzeugungstäter in der Partei übrig geblieben, die einfach gesagt haben, sie möchten liberale Werte weiter vorantreiben und möchten da auch nicht irgendwie von Bord gehen oder sowas. Sondern für mich war damals auch klar, ich möchte daran mitarbeiten, dass wir liberale Werte im Land haben. Und ich habe dann gesagt, ich möchte für den nächsten Landtag kandidieren und war davon ausgegangen, dass es eigentlich so eine Zählkandidatur ist. Also jede Partei muss alle Wahlkreise besetzen. Und da gibt es eben Leute, die dann von einer Liste einen vorderen Listenplatz haben und damit eine Chance haben einzuziehen. Und ich war aber davon ausgegangen, dass ich eher im hinteren Teil der Liste als sogenannter Zählkandidat einfach nur auftauche und mal erste Erfahrung in so einem Landtagswahlkampf gewinne. Ich habe schon vorher viele andere Wahlkämpfe zwar mitgemacht, aber dass ich mal auf so einer etwas höheren Ebene auch mal selber kandidiert habe, das habe ich bisher da noch nicht gemacht. Ich war damals im Stadtrat in Bornheim, habe also da schon mal auch mitgemacht, aber für so ein etwas höheres Amt, bei dem man dann Berufspolitiker wird, das gab es so in dieser Form eigentlich für mich damals noch nicht. Und ich hatte mich als Zählkandidat beworben und ins Spiel gebracht und tatsächlich kamen dann ja Kolleginnen und Kollegen auf mich zu und haben gesagt, Mensch, Jörn, hast du dir das mal überlegt, du könntest doch auch vielleicht weiter vorne auf der Liste auftauchen. Wir würden dich in jedem Fall unterstützen und überleg doch mal, ob das für dich nicht eine interessante Sache wäre. Du müsstest, sobald das wirklich erfolgreich ist, aber dann natürlich auch bereit sein, in den Landtag einzuziehen und kannst dann auch keinen Rückzieher machen. Also mit allen Konsequenzen. Ich habe das damals dann auch mit meiner Frau besprochen, mit meiner Familie und wir haben das erstmal als eine spannende Sache angesehen und deshalb habe ich gesagt, okay, ich wähle diesen Weg und ich finde es spannend, weiter vorne anzutreten.
Wenn man in den Listenplätzen weiter nach vorne kommt, dann muss es Leute geben, die praktisch sagen, der ist gut, dich wollen wir weiter vorne haben und irgendeiner beschließt dann, du kommst auf Listenplatz XYZ, wo auch eine Chance besteht, dass du gewählt wirst.
Ja, aber das ist nicht irgendeiner, das sind schon ganz schön viele Leute. Zum Schluss ist es ein ganzer Parteitag, der darüber beschließt und davor sind es allerlei Vorverhandlungen und auch, ich sag mal, auf geringeren Ebenen als jetzt der Landesparteitag, das sind so sogenannte vorgeschaltete Veranstaltungen, die man bestehen muss und bei denen man sich immer wieder auch bewerben muss und zeigen muss, dass man das kann und dass man dafür, ich sag mal, auch die richtigen Werte mit sich trägt.
Es hört sich spannend an, aber auch, du bist also von vielen, ganz vielen Faktoren abhängig bei sowas.
Ja, auf jeden Fall. Also du bist Vielleicht muss man das auch so erklären. Der Unterschied ist, bei einer großen Volkspartei, ich sag mal SPD, CDU, funktioniert das Ganze nochmal ein bisschen anders, weil die ziehen hauptsächlich, diese Abgeordneten ziehen hauptsächlich über ihre Direktmandate ein. Das heißt, die werden direkt in ihrem Wahlkreis gewählt und die sind in der Regel weniger auf diese ganze Listengeschichte angewiesen. Also das spielt bei denen auf jeden Fall eine untergeordnete Rolle. Bei den kleineren Parteien, also Grüne, FDP, jetzt mal als Beispiel, ist es so, dass dort Listen gebildet werden und die allermeisten ziehen halt über diese Liste in den Bundestag oder in den Landtag ein. Von daher ist es sicherlich, es gibt natürlich auch bei der CDU Wahlkreise, die sind sicher und welche, die sind unsicher, wackelig oder die sind so gut wie ausgeschlossen, weil da immer der SPD-Mann vielleicht auch gewinnt. Also von daher ist die Gemengelage immer ganz, ganz unterschiedlich zu betrachten. Jetzt bei meiner Partei ist es so, dass ich über die Liste dort einziehe und es hängt aber natürlich auch nicht nur davon ab, also erstmal von der Partei selber und den Leuten, die einen aufstellen, sondern man muss eben zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sein und mit dem richtigen Thema auch rüberkommen. Es muss in dem Sinne auch Platz für einen da sein. Also wenn vor mir auf der Liste schon 6 Leute ein bestimmtes Thema, ich habe damals sehr viel mit Planungspolitik zu tun gehabt, ja, wenn da schon 6 Experten rund um das Thema Planung sind und ich komme dann als 7. dazu, dann habe ich natürlich schlechte Aussichten, als wenn es vielleicht andersrum ist und ich der Erste bei einem Thema bin. Also das ist die Themenauswahl ist auch ganz entscheidend. Ja, und zum Schluss ist natürlich immer noch ganz wichtig, dass man überhaupt erstmal genug Prozente bekommt, dass die Partei stark genug bei den Wahlen dann auch abschneidet, dass man dann in ein Parlament einzieht.
Dann bist du gewählt worden. Du hast gesagt, von 2017 bis 2022. Hat dann jeder Landtagsabgeordnete spezielle Themen? Hast du spezielle Themen gehabt, die auf deiner Agenda standen?
Ja, also ich habe mich in eigentlich 3 Bereichen sehr stark eingebracht. Der eine Bereich war ein Teil der Wirtschaftspolitik im Wirtschaftsausschuss. Das habe ich eben schon erwähnt. Da ging es um Planungspolitik, beispielsweise wie funktioniert der Landesentwicklungsplan, wie wird der nach welchen Regelungen neu geschrieben. Darin ist wiederum festgelegt, inwieweit Unternehmen und Betriebe sich erweitern können oder wie groß die rechtlichen Hürden sind, wenn man mehr Fläche als Unternehmen braucht oder auch wenn es um den Wohnraum geht, dann sind da wichtige Entscheidungen, die in diesem Plan getroffen werden. Und darüber haben wir sehr, sehr viel mit dem Wirtschaftsminister damals gesprochen. Ein zweites Thema habe ich in einem anderen Ausschuss behandelt, nämlich im Familienausschuss. Da ging es sehr stark um das Thema Sicherheit der Kinder. Wir haben damals die schrecklichen Fälle von Lüchte gehabt, bei dem es um Kindesmissbrauch ging. Es gab außerdem auch noch weitere Fälle in Nordrhein-Westfalen. Und wir haben dann sogar noch in einem späteren Teil der Legislatur sogar eine Kinderschutzkommission gegründet. Also ich sage mal nochmal ein Spezialgremium, was sich ganz stark mit der Sicherheit der Kinder und auch mit dem Funktionieren der Jugendämter auseinandergesetzt hat. Und da war ich eben auch dran beteiligt. Und das dritte Thema, für das ich mich einsetzen durfte, und da können wir sehr gut auch die Brücke wieder zu den Themen des VGSDs interessanterweise schlagen, ist auch das Thema Plattformarbeit. Wir haben damals in einer Art Spezialausschuss, das nennt sich Enquete-Kommission, haben wir mit Experten aus der Wissenschaft, aber auch von anderen Stakeholdern, haben wir ganz intensiv über das Thema Zukunft der Arbeit vor dem digitalen Hintergrund beraten. Und da spielte die Plattformarbeit, die dann jetzt in der EU-Plattformrichtlinie festgelegt ist, spielte damals auch bei uns in Nordrhein-Westfalen schon eine sehr große Rolle.
Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, du bist 2022 ausgeschieden, wie auch immer. Warum? Da war doch noch keine Legislatur vorbei oder war das jetzt...
Doch.
Ach, die war dann vorbei. Okay.
Tatsächlich, da waren 5 Jahre vorbei. Eine Legislatur dauert 5 Jahre lang. Das ist anders als beim Bundestag, wo die Legislatur nur 4 Jahre dauert.
Ja, okay.
Und da waren regulär Neuwahlen.
Gut. Du hast dich dann aber nicht wieder aufstellen lassen. Waren es dann genug oder wolltest du was Neues machen?
Nee, ich habe mich wieder aufstellen lassen. Ich habe es auch nochmal versucht. Allerdings haben wir einfach damals den letzten Faktor, den ich eben aufgemacht habe, nämlich dass wir ein Mindestwahlergebnis bekommen, was dann auch den jeweiligen Listenplatz berücksichtigt, das haben wir damals nicht erreicht. Die FDP hat von vorher 28 Abgeordneten plötzlich jetzt nur noch 12 im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Und da ich auf einem späteren Listenplatz war, war klar, dass ich da nicht mehr einziehen würde.
Bist du dann in ein Loch gefallen? Hast du damit gerechnet? Hast du dich darauf vorbereitet? Also ich stelle mir, man zittert ja praktisch bis zum Wahlergebnis, oder?
Also ich habe schon relativ früh gemerkt, dass das schwierig werden wird. Und habe mich da auch darauf eingestellt und habe mir auch Gedanken rumgemacht, was ich denn mache, wenn ich nicht mehr im Landtag bin. Und habe damals auch schon mit dem Gedanken gespielt, für einen Verband vielleicht auch in Berlin tätig zu sein und im Bereich Interessenvertretung etwas zu machen. Damit muss man eigentlich immer rechnen. Also zumindest, ne, wir haben ja eben auch überlegt, es gibt so viele Faktoren, wie man die da irgendwie glücklich ineinander spielen müssen, damit man dann vielleicht so ein tolles Amt mal bekleiden darf. Und so kann es eben genauso sein, dass das irgendwann nicht mehr der Fall ist. Und das wissen eigentlich auch die allermeisten, dass das irgendwann auch mal ein Ende hat. Und bei mir hat es nach einer Legislaturperiode ein Ende gehabt. Und da bin ich nicht traurig, sondern ich freue mich einfach, dass ich damals diese Erfahrung machen durfte.
Schön. So, dann standest du praktisch auf der Straße, ich sag's mal so, und hast dich neu orientiert. Du hast gesagt, du hattest schon die Idee, dich irgendwie mit Verbänden zu beschäftigen. Hast du dann die Verbände alle abgeklappert? Kanntest du Leute, wie bist du dann zum VGSD gekommen?
Ja, also es war zwar so, dass ich auch Verbände kannte, aber dennoch habe ich mich ganz normal auf den üblichen Weg beworben mit Lebenslauf und Anschreiben, ganz klassisch, und habe mir einfach spannende Tätigkeitsfelder herausgesucht. Und gleichzeitig gab es wenige Verbände, aber es gab tatsächlich auch welche, die mich aktiv angesprochen haben und überlegt haben, ob das passen könnte oder nicht. Und ich habe damals ein sehr spannendes Gespräch beim Bundesverband für mittelständische Wirtschaft hier in Berlin geführt und fand den, ist ja abgekürzt, heißt der Verband BVMW, und fand den Verband sehr spannend und interessant. An vielen Stellen ist er sehr aktiv im politischen Geschehen und hatte von denen ein sehr gutes Angebot und habe dann relativ bald schon, ich glaube nach 2-3 Monaten, nachdem ich aus dem Landtag rausgeflogen bin, dort die Möglichkeit schon wieder anzufangen. Und habe dann, ich sag mal, einen Großteil meines beruflichen Wirkens hier nach Berlin verlegt.
Du warst dann bei denen angestellt, noch bevor im VGSD, oder wie?
Ganz genau. Also ich war ein Jahr lang beim BVMW angestellt und habe dort ganz verschiedene Dinge gehabt. Ich war einerseits für einen Teil des Marketings zuständig und habe den geleitet. Und auf der anderen Seite durfte ich auch dort die Mittelstandsallianz leiten, ein Verbändebündnis aus ungefähr 30 Verbänden, die alle im mittelständischen Bereich tätig sind und dort Mitglieder vereinen. Und diese Allianz habe ich zusammengeführt, zusammengehalten. Wir haben uns zu bestimmten politischen Ereignissen gemeldet und geäußert, Pressemitteilungen geschrieben, Positionspapiere entworfen. Also eine ganze Menge an Arbeit, die dort angefallen ist, die aber dann für mich auch sehr glücklich ehrlicherweise war, weil ich viele Verbände auf einmal dann in Berlin kennenlernen konnte. Und das fand ich toll und finde es auch heute noch toll. Also von diesen vielen Kontakten zehre ich auch heute noch.
By the way, diese ganzen Abkürzungen der Verbände, die mache ich mal kürzer, weil man auf einer Veranstaltung ist und überall stehen die Abkürzungen der Verbände. Ich fordere, dass man immer eine Liste kriegt mit den Abkürzungen und den Namen der Verbände, weil ich kann mir das nicht merken, aber sei es drum. Okay, und nach einem Jahr kam der VGSD um die Ecke und hat gesagt, Andreas, du kommst besser zu uns?
Ja, und es war allerdings so, dass ich tatsächlich schon bei dem ersten Mal, bei dem ich mich bei verschiedenen Verbänden beworben hatte, dass ich dort schon mit Andreas Kontakt hatte. Und wir fanden das sehr spannend und wir haben auch ein Bewerbungsgespräch geführt und es bahnte sich eigentlich auch schon an. Allerdings hatte damals der BVMW mir eben auch ein Angebot gemacht und ich hatte irgendwann den zeitlichen Druck, mich zu entscheiden, und habe mich dann erst für den BVMW entschieden. Das habe ich ein Jahr lang gemacht und wir sind aber weiterhin in einem sehr guten und engen Austausch geblieben oder konnten diesen Austausch sogar noch vertiefen. Und dann stand nach etwas über einem Jahr dann der Wechsel zum VGSD an. Diese beiden Verbände sind sich auch nicht fremd, um das vielleicht auch zu sagen. Der VGSD war schon mal vor Jahren in dieser Mittelstandsallianz, allerdings nicht zu meiner Zeit, aber dennoch gibt es da eine Menge bekannte Gesichter. Man kennt sich untereinander und so funktioniert, glaube ich, auch die Verbändewelt überhaupt in Berlin, dass man ein gutes Netzwerk hat und sich untereinander kennt und auch versucht, sich bei gleichen Anliegen zu unterstützen.
Das verstehe ich. So, jetzt bist du beim VGSD. Wie sieht die Arbeit eines politischen Leiters beim VGSD aus? Was machst du da?
Ja, also einerseits geht es natürlich darum, erstmal zu monitoren. Das klingt jetzt ganz technisch, aber da geht es natürlich darum zu schauen, was passiert gerade politisch auf der politischen Bühne? Was ist gerade auf der Agenda? Welche Themen versucht die Regierung gerade zu bearbeiten? Oder welche Themen, die geben auch immer wiederum Pläne heraus, bei denen sie zum Beispiel deutlich machen, was im nächsten Jahr alles an Themen ansteht, die sie bearbeiten wollen. Darauf kann man sich dann als Verband vorbereiten. Man muss sich natürlich die Themen raussuchen, bei denen man etwas bewirken will, die für einen eine große Rolle spielen. Es gibt sehr viele an der Zahl, deshalb auch hier muss man leider immer Prioritäten setzen und auch klar überlegen, welche Dinge machen wir nicht und welche Dinge wollen wir unbedingt machen und sich eine Strategie überlegen. Das mache ich mit Vera Dietrich und mit Andreas Lutz ganz intensiv. Auch Max Hilgert ist da oft mit dabei und wir überlegen uns ganz genau, welche Themen wir bearbeiten wollen. Das tun wir, indem wir beispielsweise Positionspapiere dafür entwerfen, indem wir Pressemitteilungen machen, indem wir mit anderen Verbänden zu bestimmten Aktionen im Austausch sind. Beispielsweise haben wir im Oktober bei einer Petition einer Privatperson mitgemacht und haben diese Petition mit unterstützt. Da ging es um das Thema Umsatzsteuerbefreiung im Bildungsbereich. Und diese Privatperson konnte aber nicht die Unterschriften für die Petition in Berlin übergeben. Und das haben wir dann gemeinsam mit anderen Verbänden gemacht und an Bundestagsabgeordnete ein dickes Buch mit über 100.000 Unterschriften übergeben. Und ich glaube, so zeigt es, dass man gemeinsam viel erreichen kann und auch Aufmerksamkeit bekommen kann. Denn diese Anliegen, die wir zu dem Thema Umsatzsteuerbefreiung hatten, die sind weitestgehend so dann auch umgesetzt worden.
Zu den Themen will ich gleich nochmal kommen, dass du da ein bisschen was erzählst. Aber du bist jetzt viel in Berlin, gehst da mit Leuten Kaffee trinken, Mittagessen, gehst in den Bundestag, gehst zu den Parteien. Also ich kann das noch nicht so richtig greifen. Oder ist das wirklich mehr Bildschirmarbeit, Videokonferenzen etc.?
Es ist wirklich beides. Und es gibt Wochen, die sind sehr intensiv. Da bin ich viel in Berlin und nehme hier an Veranstaltungen teil. Ich versuche jeden Parteitag, egal von welcher demokratischen Partei auch immer, natürlich auch zu besuchen und dabei zu sein. Einerseits, um mitzubekommen, was für Themen beraten die da. Beobachte natürlich besonders die Themen, die die Selbstständigen betreffen. Und andererseits ist es immer eine gute Gelegenheit, um Abgeordnete auch persönlich treffen zu können und in Hintergrundgesprächen nochmal auf unsere Themen aufmerksam zu machen. Immer wieder auch zu erklären, wie die Lage bei den Selbstständigen ist. Ich arbeite da relativ viel mit dem IFO-Index, den wir immer wieder monatlich neu herausbringen und mit aktuellen Zahlen, die wir dort haben. Dann aber auch zu wissenschaftlichen Erhebungen, beispielsweise rund um das Thema Statusfeststellungsverfahren und Scheinselbstständigkeit. Da haben wir mit dem IW Köln intensiv zusammengearbeitet. Und daraus ist dann auch ein Positionspapier entstanden und natürlich dann ein ja wirklich großer Rattenschwanz an Gesprächen, die ich dann und auch andere, also das mache ich auch nicht nur alleine, sondern dann mit Kolleginnen und Kollegen gemeinsam in Berlin führe.
Wie viele Tage bist du im Durchschnitt von zu Hause weg im Monat?
Oh, das ist eine gute Frage, weil wenn du mich jetzt zum Beispiel nach der Sommerpause fragst, da passiert hier in Berlin so gut wie gar nichts. Da bin ich fast den ganzen Monat zu Hause in Bornheim. Jetzt ist es aber so, in der normal regulären heißen Phase zwischen Sommerferien und Weihnachtsferien, da würde ich sagen, bin ich mindestens alle 2 Wochen für 3 Tage hier. Kann aber auch durchaus sein, dass es dann schon mal mehr ist. Also das ist jetzt schon so der untere Rand.
Wie kriegst du Familie unter einen Hut mit deiner Arbeit? Die ist ja manchmal auch abends, weil Ausschusssitzungen und sowas sind ja manchmal abends. Verbändetreffen sind nicht immer vormittags oder mittags. Wie machst du das mit deiner Familie? Bleibt da genug Zeit?
Also ich glaube, dass wir das jetzt mittlerweile sehr gut hinbekommen haben. Wenn du meine Frau fragst, dann ist sie jetzt glücklich und sagt, ja, das funktioniert gut. Du merkst aber auch, dass es auch tatsächlich schon mal anstrengend war und das auch mal wirklich bedeutet hat, ich war viel weg. Also ich erinnere mich daran, dass ich mal einen Kindergeburtstag hier aus Berlin von meiner 5-jährigen Tochter per Videokonferenz nur begleiten konnte morgens. Und also das macht wirklich keinen Spaß. Gleichzeitig ist es aber so, wie jeder, der arbeitet. Man muss eben auch für die Arbeit natürlich da sein und immer den richtigen Mittelweg finden. Und den finden wir im Moment sehr gut. Klar, manchmal wäre es schön, noch mehr Zeit für die Familie zu haben. Und am liebsten würde ich gleichzeitig aber noch mehr aktiv sein für die Selbstständigen, für unseren Verband. Aber das ist immer eine Gratwanderung. Ja. Und im Moment, glaube ich, gelingt das gut.
Welche Themen sind denn jetzt die drängsten? Und zwar würde mich interessieren, Punkt 1, welche sind jetzt die drängsten? Und hat sich etwas verändert durch den Koalitionsbruch jetzt?
Ja, ich will die letzte Frage zuerst beantworten, weil Lars, es ist so, dass natürlich wir jetzt erstmal keine richtige Regierung mehr im eigentlichen Sinne haben. Also rechtlich gesehen haben wir das natürlich alles noch. Gleichwohl ist es aber so, dass jetzt schon Sitzungswochen abgesagt worden sind, einfach weil es keine Koalition in dem Sinne mehr gibt, dass es eine Kraft gibt, die auch eine Mehrheit im Bundestag hat und Gesetze dort mit einer Mehrheit beschließen kann. Und weil das nicht mehr da ist, hat man jetzt auf einige Sitzungswochen verzichtet und versucht eigentlich nur noch Dienstag Vorschrift zu machen. Ganz wenige Anliegen, die unter den verschiedenen Fraktionen im Bundestag noch beraten werden, kommen vielleicht noch durch. Aber was jetzt die Selbstständigen angeht, sage ich ganz ehrlich, habe ich jetzt mit dieser aktuellen Regierung keine Hoffnung mehr, dass da noch irgendwo ein großer Wurf passiert. Ich glaube nicht, dass das Rentenpaket beispielsweise noch durchkommt. Da wäre auch die Frage, ob das überhaupt als großer Wurf zu bezeichnen ist. Aber solche Dinge werden sicherlich nicht mehr kommen. Die Themen bleiben trotzdem und wir haben eine Bürokratie, auf die man sich in diesem Fall allerdings auch verlassen kann, denn in den Ministerien wird ja weiter gearbeitet und das Land wird damit weiter am Laufen gehalten, aber es wird nicht mehr weiterentwickelt. Und das ist, glaube ich, im Moment ein Problem, weil das einfach uns in Zeitverzug bringt.
Also auch wenn man in Berlin sitzt und in Berlin arbeitet und in Berlin verbunden ist, heißt das noch lange nicht, dass die Netze stabil sind. Also wir haben Netzprobleme gehabt. Wir haben uns alle nochmal neu eingewählt und insofern starte ich nochmal. Jörn, ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich wiederhole meine Frage nochmal. Du hast gesagt, da bist du so ein bisschen abgehakt gewesen, dass momentan politisch nicht mehr allzu viel passiert, weil halt einfach keine Mehrheiten für Beschlüsse und so weiter da sind. So. Nichtsdestotrotz haben wir eine ganze Menge Themen Selbstständigkeit auf dem Plan, weil wir nach wie vor das Problem haben, dass Selbstständigkeit ja nicht in dem Sinne gesehen wird, wie es eigentlich notwendig wäre. Man guckt immer nur auf die Industrie etc., auf Start-ups, aber eben nicht auf die vielen, vielen Millionen Selbstständige, weil wir eben immer so Einzelkämpfer sind. Welche Themen stehen denn jetzt auf deiner Agenda für jetzt und auch fürs nächste Jahr und auch im Hinarbeiten auf die Bundestagswahl?
Also auf die Bundestagswahl haben wir uns in dem Sinne jetzt schon vorbereitet und sind aber jetzt auch ganz klar dabei, einen Plan abzuarbeiten, dass wir allen Parteien unsere Empfehlungen für ihr Wahlprogramm zugeschickt haben. Da geht es in erster Linie um das Thema Scheinselbstständigkeit und Rechtssicherheit. Das zweite Thema ist das ganze Thema rund um die Problematik mit fairen Beiträgen, die Selbstständige eben leider nun mal nicht zahlen aufgrund der falschen Beitragsbemessung. Und das dritte Thema, was wir zugeschickt haben, ist, dass wir uns einen klaren Ansprechpartner, ich sag mal am liebsten eine richtige Instanz in der Bundesregierung, in einem Ministerium wünschen, die für die Selbstständigen zuständig sind und die aber auch innerhalb der Bundesregierung für die Selbstständigen immer wieder die Stimme erheben und dafür sorgen, dass wir nicht ständig vergessen werden. Das haben wir den Parteien zugeschickt und führen dazu jetzt noch weitere Gespräche, treffen einzelne Abgeordnete und so versuchen wir diese Themen weiter zu bespielen. Dann kommt natürlich auch dazu, dass wir Wahlprüfsteine machen. Also wir werden auch nochmal explizit abfragen, was die Parteien dann in ihren Programmen festgelegt haben. Und werden dann vor allen Dingen die Phase nach dem Wahltermin, in dem sich dann eine Koalition bildet, diese Phase werden wir dann auch ganz genau beobachten und versuchen, dort nochmal unsere ganzen Themen einzubringen.
Jetzt mal die andere Seite. Also ich bin ja hier in Berlin mit der Michaela Mocke verantwortlich für die Regionalgruppe Berlin-Brandenburg. Wir kämpfen ja immer darum, dass Selbstständige auch ihre Stimme erheben. Ich sage es mal in Anführungsstrichen. Das heißt, politisch aktiv werden. Momentan stützt sich ja die politische Arbeit doch auf 2 Hände voll oder 3 Hände voll Aktive, die auch politisch aktiv sind. Und du wie ich, wir wünschen uns ja alle, dass unsere Mitglieder, egal ob Community-Mitglieder oder zahlende Mitglieder, sage ich mal, uns weiter politisch engagieren. Das ist ein Thema, an dem du dran bist. Da gibt es eine Expertentelefon mit dir demnächst. Die ist dann schon vorbei, wenn der Podcast rauskommt. Im Übrigen weiß ich jetzt noch nicht, ob ich vom 18. veröffentlichen kann. Dann werden wir also auf das Ergebnis der Vertrauensfrage, wenn sie dann gestellt wird, wissen. Aber dieses Thema Selbstständige zum Handeln bringen politisch. Hast du da Ideen, was man tun kann? Ist das auch auf deiner Agenda?
Auf jeden Fall, weil ich glaube, dass wir als, ich sag mal, Vollzeitkräfte bei uns im Verband im besten Fall die Arbeit anstoßen, organisieren und unsere Mitglieder fit machen dafür, um die Lobbyarbeit in ganz Deutschland auch auszurollen. Und so, dass es eben nicht nur in der Bubble Berlin stattfindet und nicht nur von wenigen gemacht wird, sondern im besten Fall von vielen im ganzen Land. Das muss aber organisiert werden und das sehe ich als unsere Aufgabe und auch als meine Aufgabe mit an, das zu organisieren. Wir haben beispielsweise jetzt einen Talk, der nennt sich politische Interessenvertretung vor Ort, gemeinsam für die Selbstständigen aktiv. Das hat auch den großen Vorteil, dass man dort Themen vor Ort mit Abgeordneten nochmal viel leichter besprechen kann, weil die Abgeordneten mehr Zeit haben, offener für die Themen sind als hier in dieser sehr heißen Zeit in Berlin, wenn sie sich hier in Berlin aufhalten. Und es hat den weiteren sehr großen Vorteil, dass Selbstständige natürlich über ihre Situation am besten berichten können, ganz authentisch. Und da ist man am überzeugendsten. Da gibt es ja noch viele verschiedene Bereiche, die Selbstständige darstellen können und von denen Abgeordnete bisher noch nichts gehört haben. Das wäre mir sehr wichtig. Deshalb möchte ich neue Mitglieder dazu gewinnen, Interessenvertretung vor Ort zu machen.
Sehr schön. Also ich glaube, du hast ausreichend für die nächste Zeit und vor allen Dingen auch danach der Bundestagswahl, wenn es wieder eine Regierung gibt, zu tun. Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir mit dieser Energie, die du jetzt auch hast und in diesem Jahr ja an den Tag gelegt hast, auch weitermachen können, um wirklich ja Selbstständigen helfen zu können. Denn ich könnte manchmal verzweifeln, wenn ich sehe, dass wir einfach nicht gehört werden. Das macht mich wütend und hilflos zugleich, ja.
Vielleicht auf eine Sache noch zurückkommt. Was passiert denn jetzt noch ganz dringend, was jetzt gerade im Moment noch läuft, außerhalb des Wahlkampfes?
Ja.
Und zwar, es finden im Moment verschiedene Gesprächsrunden im Bundesarbeitsministerium bei Herrn Heil statt, rund um das Thema Herrenberg-Urteil und die Auswirkungen davon. Das ist ganz interessant, weil besonders staatliche Organisationen dort gehört werden, leider, und die aber mit der Beauftragung von Selbstständigen mittlerweile genauso große Schwierigkeiten logischerweise haben wie andere Auftraggeber. Und es da aber um politische Themen geht, die sehr groß aufgeladen sind. Also beispielsweise geht es um Sprachschulen, um Sprachlehrerinnen und Lehrer. Da geht es darum, inwieweit geflüchtete Menschen Sprachunterricht bekommen oder inwieweit Menschen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, eine Fortbildung bekommen. Oder es geht um Kinder, die Musikunterricht nehmen. Und so gibt es ganz viele zahlreiche Beispiele. Und das sind alles staatsnahe Institutionen, würde ich mal sagen, die oft irgendwo mit dem Staat verflochten sind. Beispielsweise die Volkshochschulen, die haben teilweise auch einen Auftrag von den Kommunen vor Ort. Und die stehen jetzt alle bei Herrn Heil auf der Matte und sagen, es geht nicht mehr. Und wir wissen nicht, wie wir unsere Aufträge erledigen sollen. Und das ist im Moment meine Hoffnung. Und da dürfen wir als VGSD eine Rolle mitspielen bei diesen Gesprächen. Das ist für uns erstmal ein Teilerfolg. Aber natürlich ist das erstmal nur der Weg und nicht das Ziel. Aber da ist Andreas ganz stark drin involviert und ich unterstütze ihn da, so gut es geht, dass wir auch vor allen Dingen die Sichtweise der Selbstständigen da reinbringen, denn bislang sitzen dort eigentlich nur Institutionen, die also als Auftraggeber zu werten sind und nicht als Auftragnehmer, und wir vertreten dort eben die auftragnehmende Seite. Und da erhoffe ich mir, dass dort bis Ende des Jahres zumindest sich mehr abzeichnet, inwieweit da eine Lösung zutage tritt. Im Januar möchte man neu überlegen und schauen, können wir dort zu einer Verbesserung beitragen oder braucht es eine Gesetzesänderung. Das würde dann die nächste Regierung natürlich machen, aber dafür setzen wir uns im Moment ein. Es sind dicke Bretter bekanntlich, die man hier bohren muss, und an diesem Thema sind wir ja schon sehr, sehr lange dran. Ich glaube aber, dass es im Moment eine gute Zeit ist, sich eben da nochmal ganz vehement einzusetzen und bei der Politik eine Änderung zu werben.
Bevor ich dich in den Tag entlasse, gib mal eine Hypothese ab. Wie lange wird es noch dauern, bis Selbstständigkeit als Arbeitsform so gesehen wird wie Angestellten sein? Was glaubst du?
Ich könnte ja jetzt sagen, Lars, man versucht das ja aber falsch rum zu interpretieren, und es gibt Kräfte in unserem Land, die hätten gerne, dass Selbstständige wie Angestellte behandelt werden und gesehen werden. Das weiß ich natürlich, das Gegenteil ist ja der Fall. Ich glaube, dass im Moment verschiedene Institutionen aufwachen und merken, ohne Selbstständige geht es nicht. Das sind viele Fachkräfte, auf die wir nicht verzichten können und wollen. Und gleichzeitig gibt es vor allen Dingen viele Selbstständige, die in Freiheit arbeiten möchten, die keinen Vorgesetzten, keinen Chef haben möchten und die ihr Leben selbst gestalten wollen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das aufgrund des Arbeitsmarktes, der sehr stark unter Druck steht, sich bald hoffentlich zum Besseren wenden wird.
Sag mal eine Zahl. Was glaubst du? 5 Jahre? 10 Jahre?
Das sind richtig tiefgreifende Reformen, die wir da brauchen. Und also ich glaube, dass sich innerhalb der nächsten 5 Jahre entscheiden wird, ob Deutschland da die Kurve bekommt oder ob wir noch mehr zu einem Angestelltenland werden, wie wir es jetzt schon sind.
Alles klar. Jörn, danke für deine Zeit. Danke, dass du uns einen Einblick in dein Leben, deine Vergangenheit, deine aktuelle Arbeit und natürlich auch in deine privaten Themen gegeben hast. Dafür danke ich dir sehr. Ich entschuldige mich nochmal bei allen für die technischen Schwierigkeiten. Das ist halt so. Damit müssen wir leben. Dafür ist es fast live gewesen. Die Folge wird Mitte Dezember etwa erscheinen. Ich wünsche allen, inklusive dir natürlich, eine schöne Adventszeit und freue mich jetzt schon aufs nächste Jahr mit neuen Gästen, neuen Folgen. Und sage danke, dass ihr uns so regelmäßig folgt, den Podcast hört, bewertet ihn auch gerne, schickt uns Nachrichten. Wir sind immer offen für positive Wertschätzung. Wir sind auch offen für positive, nicht positive Kritik, wertschätzende Kritik, wenn euch irgendwas nicht gefällt. Wenn ihr tolle Gästevorschläge habt, schreibt an bösel@vgsd.de oder an podcast@vgsd.de. Das kommt immer an. Und insofern, Jörn, danke. Einen schönen Tag dir in die andere Ecke von Berlin. Lass es dir gut gehen und auf bald.
Vielen Dank, lieber Lars. Danke auch für deine Arbeit. Danke, großartig. Tschüss.
Macht's gut, alle. Tschüss.
VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.